Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, als Lesung hören wir heute auf den 1. Korinther 15, die Verse 14 bis 19. 1. Korinther 15, die Verse 14 bis 19. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Ihr dürft euch zum Gebet erheben. Ich danke dir, Vater im Himmel, für diese Gnade, dass wir ja unter dem Schutz deines Schirms den Gottesdienst zu deiner Ehre feiern dürfen. Ja, danke, Jesus, dass wir, wie eben gelesen haben, mit dir auferweckt werden, denn nicht umsonst spricht Paulus, dass das Sterben unser Gewinn ist und wir als deine Kinder nicht Angst vor dem Tod haben müssen. Und für unsere verfolgten Geschwister bitte ich um diesen Trost, dass wir wissen dürfen, dass wir eines Tages in die von dir vorbereiteten Wohnungen im Himmel ja wohnen dürfen, dass wir eine Zukunft ohne Leid, Tränen und Schmerz haben dürfen. Ich lege dir noch unsere Alten, Kranken und Schwachen hin. Ja, du tröstest uns durch dein kostbares Wort und sprichst, dass du uns siehst, uns nie im Stich lässt und hältst uns fest und hörst unser Rufen. Und darauf dürfen wir vertrauen, denn du bist ein treuer Gott. Auch darf ich dir die Predigt von unserem Bruder Siegfried Schoch hinlegen und dich bitten, dass du ihn jetzt durchträgst, dass du Kraft, Weisheit schenken mögest und dass du auch unsere Herzen jetzt für dein Wort vorbereitest, dass jeder etwas von deinem Wort, von dieser Predigt mitnehmen darf. Dir sei alle Ehre, Lob und Dank. Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister, ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe auch schon viel jetzt Kontakt mit euch gehabt, auch schon jetzt vor dem Gottesdienst. Ich möchte mich auch bedanken für alle Gebete in einer für mich etwas schwierigen gesundheitlichen Zeit. Gott hat alle Gebete erhört. Und das will ich auch neu lernen aus dieser Krankheit. Gebet wirkt. Und wenn er es mal nicht so macht, wie ich mir das vorstelle, wenn er mir nicht meine Wünsche erfüllt, dann will ich daran glauben, dass Gott dennoch das Beste für mich im Sinn hat. Auch wenn ich es vielleicht in diesem Leben gar nicht mehr verstehe, aber irgendwann werde ich es verstehen, dass Gott immer mein Bestes im Sinn hat und alles wohl hinausführt. Grüßen möchte ich euch von der Gemeinde in Massenbach, aber grüßen möchte ich auch euch von meinem Doppelbruder Michael, Doppelbruder deshalb, ein geistlicher Bruder, aber auch der leibliche Bruder Michael, der ist im Krankenhaus aktuell in Ludwigsburg, hat eine OP hinter sich und er wäre gern hier gewesen, aber wie gesagt, Gesundheit geht ja hier dann vor und wenn er im Krankenhaus ist, kann er eigentlich hier sein. Ja, ihr Lieben, das Thema für den heutigen Sonntag lautet: Mein Herr und mein Gott, der Moment, der alles verändert. Wir kommen ja von Ostern her, vor der Kanzel ist ja auch noch das Grab aufgebaut mit dem schönen Rollstein vor dem Grab. Und in Ostern denkt man ja in besonderer Weise an die Auferstehung Jesu. Und die Auferstehung Jesu ist auch ganz wichtig für unseren Glauben. Simon, du hast vorhin den Text aus 1. Korinther 15 gelesen und wir haben da gehört, lass mich mit meinen Worten sagen, dass mit der Auferstehung unser Glaube steht oder fällt. Paulus nennt uns schwerwiegende Folgen, wenn Christus nicht auferweckt wäre. Unsere Predigt wäre vergeblich, dann bräuchte ich hier nicht predigen. Unser Glaube wäre vergeblich. Ja, wir wären falsche Zeugen, wir hätten gelogen, wir hätten die Unwahrheit gesagt und auch Paulus und die 500 Zeugen, auf die er sich dann später beruft, hätten alle die Unwahrheit gesagt. Wir wären noch in unseren Sünden, schreibt er weiter. Und die, die im Vertrauen auf Jesu gestorben, entschlafen sind, die wären nicht gerettet, weil Christus nicht auferstanden ist. Und er sagt dann sogar noch, wir wären die elendesten Menschen, Betrogene, Betrüger. Wir haben an etwas geglaubt und alles war vergeblich. Lass es mich mal ganz salopp sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann könnten wir unseren Laden dicht machen. Ihr könntet eure schöne Kapelle meistbietend verkaufen und auch für die übrige Welt würde es keine Zukunftshoffnung geben, aus der Traum. Und die Hauptkritiker der Auferstehung sind, wie kann es auch anders sein, die historisch-kritischen Theologen. Offensichtlich haben sie noch nicht bemerkt, dass sie sich selbst damit den Boden unter den Füßen wegziehen. Aber ich will jetzt nicht mit dem Finger auf verpeilte Theologen zeigen. Selbst die Jünger damals haben ja nicht etwa euphorisch die Auferstehung erwartet. Die waren nicht voller Freude, ah, jetzt wird Jesus gleich auferstehen. Überhaupt nicht. Die haben nicht damit gerechnet, dass Jesus aufersteht, obwohl er es gesagt hat. Im Gegenteil, die hatten heftige Zweifel. Es geben vielleicht nicht alle zu, dass sie auch schon mal Zweifel gehabt haben in ihrem Glaubensleben, nicht an der Auferstehung. Da gibt es nichts mehr, 2000 Jahre später zu zweifeln. Die ist Fakt. Aber vielleicht in der persönlichen Lebensführung, da müssen wir davon ausgehen, dass auch wir immer wieder Anfechtungen und Zweifel haben. Zweifel, dass Gott unser Bestes will, vor allem, wenn uns mal ein Schicksalsschlag heimsucht. Und damit komme ich zum Jünger, um den es heute Morgen geht. Das ist der Thomas. Ihr habt es vielleicht schon der Überschrift entnommen. Mein Herr und mein Gott, das sind Worte, die der Thomas zu Jesus sagt. Nun, der Thomas kommt ja oft schlecht weg in der Verkündigung. Klar, man kann ihn kritisieren, ohne Frage. Man kann aber auch ein paar positive Eigenschaften in dem Thomas erkennen. Er hat sich Gewissheit gewünscht, nicht ein vielleicht oder es könnte sein, sondern etwas, das trägt, etwas, worauf wir uns verlassen können. Und egal, was man von dem Thomas sagt, er war auch ehrlich. Er wollte verstehen, er wollte glauben können, aber nicht um jeden Preis, nicht ohne Gewissheit. Die anderen hatten etwas erlebt, das sie alle verändert hat. Sie haben Jesus gesehen, er ist ihnen erschienen und wissen jetzt, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und der Thomas war da nicht dabei und er sagt ganz offen, was viele vielleicht nur denken würden, aber er sagt es offen, wenn ich es nicht selbst sehe, dann kann ich es nicht glauben. Und gerade an diesem Punkt setzt unser heutiger Predigttext ein. Es ist eine Geschichte von Zweifel. Aber mehr noch eine Geschichte, auch wie Jesus mit einem Zweifler umgeht, wie Jesus ihm entgegenkommt. Und deshalb ist es vielleicht auch meine Geschichte und eure Geschichte. Wie war damals die Situation? Jesus war verhaftet, verspottet, verurteilt und ehe die Jünger überhaupt kapieren, was da eigentlich los ist, ist Jesus gekreuzigt und begraben. Schluss, aus. Ende der Vorstellung, das haben die Jünger gedacht. Alles im Eimer, Jesus ist tot und zum guten Schluss ist sogar noch die Leiche von Jesus verschwunden. Die Jünger sind wie vor den Kopf geschlagen. Am Ende waren es nur noch 10 verängstigte Männer. Einer der Jünger, Judas, Der Spitzel, der ihn verraten hatte, hatte inzwischen Selbstmord begangen. Ein anderer, Thomas, um den es heute Morgen geht, der Zweifler, hatte sich abgesetzt. Und was war übrig vom harten Kern der Jesusbewegung? Ganze 10 Männer. Und die konnten sich an ihren 10 Fingern abzählen, dass sie als Freunde von Jesus die Nächsten waren, die verhaftet würden. Und deshalb saßen sie am Abend voller Angst hinter verschlossenen Türen. Und da tritt Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen das schöne Wort: Friede sei mit euch. Der Osterfriede. Wie mich der Vater ausgesandt hat, so sende ich euch. Und so kamen die 10 Jünger von der Verzweiflung zur Osterfreude. Aber wie gesagt, der Thomas war da nicht dabei. Der war noch nicht zur Osterfreude durchgebrochen. Er war noch voller Zweifel und Anfechtungen. Und nun lese ich jetzt den Predigttext. Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zum Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 3 Dinge können wir von Thomas lernen. Das erste, was wir von ihm lernen können, dass er die Wahrheit wissen will. Er hätte seinen Kollegen ja glauben können, aber er hat es sich nicht leicht gemacht. Er war vielleicht nicht leichtgläubig, er glaubt nicht alles, was man ihm sagt. Er hat eine eigene Meinung und gibt sich nicht so schnell mit ein paar Floskeln zufrieden. Thomas war ein gründlicher Mensch. Ihm konnte man nichts vormachen, ihm konnte man nichts an der Haustüre andrehen, so der Schrecken aller Versicherungsvertreter. Er prüft erst, bevor er was tut. Und wenn wir es mal ganz genau nehmen, ungläubig im Sinn von atheistisch war Thomas nicht. Das würde ja bedeuten, er will von Jesus gar nichts mehr wissen. Für mich, er hat nicht gesagt, für mich ist das Kapitel jetzt abgeschlossen, nichts wie weg von Jerusalem, wäre er total ungläubig im Sinn von Atheismus, wäre er nicht mehr zu den Jüngern zurückgekehrt. So aber liegt in seiner Weigerung, ihnen zu glauben, vielleicht sogar der unausgesprochene Wunsch: Wenn es doch wahr wäre, wenn Jesus doch wirklich wieder lebendig geworden wäre, was würde ich geben, wenn ihr recht hättet? Ich denke, der Thomas ist eher, ja, ich sage mal, skeptisch. Und eigentlich ist er ein positiver Charakterzug. Ein Skeptiker schluckt nicht gleich jede Kröte, die man ihm serviert. Und lasst mich auch das sagen, liebe Geschwister, man stößt gar nicht so selten auf Christen, denen würde man eine gesunde Portion Skepsis wünschen. Sie nicken ständig mit dem Kopf, sie lassen sich den größten Unsinn vorsetzen, verdrehte Lehren, historisch-kritische Theologie, aber wenn es von irgendeiner Kanzel gesagt wird oder im Buch eines frommen Verlags steht, dann muss es ja stimmen. Viele Christen gehen auch heute oder gerade heute irgendwelchen, vor allem ja, charismatischen, schwarmgeistigen Bewegungen auf den Leim, weil sie leichtgläubig sind und die Geister nicht prüfen. Und auch in christlichen Kreisen passieren leider manchmal die unglaublichsten Dinge. Ich habe das alles schon selbst mitgekriegt: Unaufrichtigkeiten, finanzielle Zwielichtigkeiten, moralische Entgleisungen bis hin zum Ehebruch, ja, auch das habe ich schon erlebt. Und alles lässt man sich gefallen, alles deckt man mit dem Mantel der Liebe Jesu zu. Also, kritisch nachfragen, Das können wir von Thomas lernen. Und ich wünsche mir solche Leute auch, die wie Thomas kritisch prüfen, auf Gottes Wort hören und auf dem Teppich des Lebens bleiben. Und nun kommt Thomas also zu seinen Kollegen zurück. Die erzählen ihm, Jesus war selber da. Und was macht unser Freund? Er sagt, ich sage es mit meinen Worten, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe, glaube ich euch kein Wort. Ja, ich sage das jetzt auch wieder positiv. Er will seine Erfahrungen, kann es natürlich auch negativ sehen, aber ich sage es mal positiv, er will seine eigenen Erfahrungen mit Jesus machen. Und das ist auch gut so. Man kann nicht auf die fromme Oma verweisen, man muss schon selbst glauben. Und ich habe es vorhin schon gesagt und wiederhole es nochmal, der Thomas ist absolut ehrlich. Wisst ihr warum? Der täuscht keinen Glauben vor, wo er keinen Glauben hat. Er tut nicht so, als habe er einen großen Glauben, in Wirklichkeit zweifelt er. Das können wir sehr von ihm lernen. Und ich glaube, wenn Jesus irgendwas nicht leiden kann, dann ist es Heuchelei. Etwas vortäuschen, was nicht da ist. Glauben vortäuschen, wo keiner ist. Und der Thomas war hier absolut ehrlich. Er hat mich gesagt, na ja, gut, also toll. Ich bin ja auch ein gläubiger Mensch. Nein, er war ehrlich und ist zu seinen Zweifeln gestanden. Und deshalb sage ich, lieber ehrlich gezweifelt als fromm geheuchelt. Thomas war dem Auferstandenen noch nicht begegnet, hatte noch nicht selbst erlebt, dass Jesus lebt, aber er macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Und ich glaube auch nicht, dass er aus Jux und Dollerei gezweifelt hat, sondern aus dem Verlangen nach Wahrheit. Bei ihm finden wir den zutiefst biblischen Ansatz aus Jeremia 29. Und da heißt es, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Thomas lädt uns ein, die Wahrheit zu suchen. Und das Zweite, was wir von Thomas lernen können, ist, dass er sich überzeugen lässt. Während Thomas also mit seinen Kollegen wieder beisammen ist, erscheint Jesus, der Auferstandene, ihnen allen, den 11 Jüngern. Er spricht sie wieder mit dem grandiosen Wort an, Friede sei mit euch. Und bevor nun der Thomas mit irgendeine Bemerkung raushauen kann, spricht Jesus ihn persönlich an. Jesus, der Auferstandene, kennt sein Suchen, seine Sehnsucht nach einer persönlichen Begegnung mit ihm, dem Auferstandenen. Jesus kennt seine Not und Jesus geht ganz seelsorgerlich, individuell auf den Thomas ein. Das ist wieder Seelsorge vom Feinsten und auch da können wir von Jesus lernen, wie man Seelsorge betreiben kann. Er weiß um uns und unsere Fragen, sogar noch bevor wir ihn um irgendetwas bitten. Und wie hätten wir jetzt auf die Zweifel des Thomas reagiert, wenn wir anstelle von Jesus gewesen wären? Ein erhobener Zeigefinger und die strenge Verwarnung, Thomas, das darf nicht nochmal passieren. Das wäre das Mindeste gewesen. Aber wie reagiert Jesus? Verurteilt er den Thomas? Mit keinem Wort. Er ist kein Parteichef, der nervös wird, wenn jemand einmal Zweifel an der Führungsspitze äußert. Er schließt ihn auch nicht wegen mangelnder Linientreue aus. Er tritt ihm nicht mit der geballten Faust, sondern mit ausgebreiteten Armen gegenüber. Friede sei mit euch. Friede sei mit dir, lieber Thomas. Das ist göttliche Liebe, Liebe in Person. Wisst ihr, liebe Geschwister, wer Friede sagt, der kann hinterher nicht einen Zweifler fertig machen. Friede sei mit euch, das sagt er zu allen. Aber dann wendet er sich an den Thomas, den Zweifler. Er sieht ihm vielleicht in die Augen. Die anderen Jünger stehen zwar auch dabei, aber Jesus geht es jetzt hier nur um den einen, der zweifelt. Er kennt seine Zweifel und er hält die Zweifel aus. Warum? Die Wahrheit braucht nämlich den ehrlichen Zweifler gar nicht zu fürchten, einfach weil sie die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist Jesus selbst. Und deshalb auch seine überraschende Reaktion auf das Ansinnen des Thomas. Der hatte ja Jesus geradezu eine Bedingung gestellt. Erst wenn ich seine Wundmale gesehen und betastet habe, will ich es glauben. Eigentlich darf man so etwas nicht machen. Man darf Gott und kann Gott keine Bedingungen stellen. Das ist gegen jede Theologie. Aber das Wunderbare geschieht, Jesus lässt sich auch darauf ein, auf das Ansinnen des Thomas. Noch bevor Thomas irgendetwas sagen kann, kommt Jesus in seiner großen Liebe schon zu ihm entgegen und sagt, sieh meine durchbohrten Hände und lege deine Hand in meine Wundmale. Berühren erlaubt, das ist die wahre, unfassbare Liebe Christi. Er geht auf den Zweifler und Sünder nicht mit den Augen des Verurteilens, sondern mit den Augen der Liebe zu. Das ist, können wir auch hier von Jesus lernen. Und der Seelsorge bringt es wenig, wenn ich etwas höre. Ich habe auch schon Seelsorge gemacht bei Ehebruch. Und da hat es keinen Sinn, wenn ich dem sage, dass das alles falsch war und wie konntest du nur und so weiter. Das hat hier keinen Sinn, sondern das kann ich nur mit den Augen der Liebe machen und im Bewusstsein, dass ich selbst ein Sünder bin, wenn ich Seelsorge mache. Jedenfalls, wir können von Jesus lernen, wie man liebevoll auf andere Menschen zugeht. Es steht nicht hier, ob der Thomas ihn jetzt wirklich angefasst hat oder nicht. Ich glaube nicht, dass er ihn angefasst hat, aber wissen tue ich es nicht. Aber das ist auch letztlich egal. Thomas sagt jedenfalls die schönsten Worte eines Jüngerbekenntnisses, die ich kenne. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist der Moment, der alles verändert hat. Thomas sagt nicht einfach, du bist der Herr und der Gott, sondern er sagt, mein Herr und mein Gott. Und das ist auch mein Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und das sollte auch das Bekenntnis von euch sein, die ihr hier sitzt, und auch das Bekenntnis derer, die hier im Internet zusehen. Mein Herr und mein Gott. Mit diesem Bekenntnis verändert sich unser Leben, wenn Jesus unser Herr und unser Gott wird. Dann gehören wir Jesus. Mein heißt da, das ist ein besitzanzeigendes Fürwort, ein Besitzanzeigen, ein Possessivpronomen. Mein Herr, das heißt, ich gehöre Jesus, er ist mein Herr. Dann fragen wir nach seinem Willen, dann haben wir Anrecht auf das göttliche Erbe im Himmel. Und was kann uns da noch schrecken? Ein verhauenes Examen, drohende Arbeitslosigkeit, schlimme Diagnose, Tod eines lieben Angehörigen. Ich will das nicht kleinreden, ganz bestimmt nicht. Ich leide auch, ich habe auch gelitten, als meine Eltern gestorben sind. Aber egal, was uns auf dieser Erde an Schlimmen widerfährt, am Ende steht die Herrlichkeit bei Jesus. Und das zählt. Und wer Jesus noch nicht gehört, der hat heute am 12. April 2026 die Möglichkeit, das Leben, sein Leben Jesus zu übergeben. Egal ob hier oder im Internet, Jesus streckt dir seine Friedenshand entgegen. Er bietet dir Frieden an, Frieden zwischen dir und Jesus, zwischen Gott und dir. Und die Hand, die Jesus dir entgegenstreckt, ist die gleiche, die er damals dem Thomas entgegengestreckt hat. Es ist seine durchbohrte Hand. Denn wegen unserer Schuld, wegen deiner und meiner Schuld, wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Und ganz egal, was du für Sünden hast, du kannst diesen Frieden haben, du kannst ihn heute Morgen haben, wenn du Jesus dein Leben gibst. Jesus wartet auf dich, greif zu. Und das Dritte, was wir von Thomas lernen können, unsere Zweifel überwinden. Nachdem nun alles geklärt ist, alle Zweifel ausgeräumt sind, Thomas wieder voll in den Jüngerkreis integriert ist, fügt Jesus noch eine Ermahnung an, aber die hat es in sich. Er sagt in Vers 29, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Nicht sehen und doch glauben, das hat auf keinen der 11 Jünger zugetroffen. Die haben alle nicht geglaubt. Die haben nicht geglaubt, dass Jesus aufersteht. Die wurden erst überzeugt, als Jesus den 10 Jüngern erschienen ist und dann dem Thomas nochmal so quasi extra. Erst nachdem sie gesehen haben, haben sie geglaubt. Aber wenn es auf die 11 Jünger, also den du, das können wir ja da abziehen, aber wenn es auf die 11 Jünger nicht zugetroffen hat, auf wen trifft es dann zu? Auf alle, die später an Jesus glauben werden. Jesus weiß, dass er demnächst in den Himmel gehen wird, zu seinem Vater, sich zu dessen rechter Seite setzen wird. Dann wird es definitiv vorbei sein mit Erscheinungen. Dann heißt es tatsächlich nicht mehr erst sehen und dann glauben. Wer jetzt noch zum Glauben an ihn kommen will, der muss das auf die Berichte dieser Augenzeugen hin tun. Jesus sieht also sowas wie einen Generationswechsel vor sich. Die erste Generation von Gläubigen waren die, die ihn persönlich auf der Erde erlebt haben. Auch und gerade als Auferstandenen. Die nächste Generation und alle weiteren Generationen bis zu dem heutigen Tag sind die, die sich auf das Zeugnis der ersten Generation verlassen müssen. Wir Heutigen verlassen uns auf das Zeugnis der ersten Generation. Und am Anfang des Glaubens stehen also dieselben Fakten: Krippe, Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Ausgießung des Geistes. Nur jetzt tritt an die Stelle des Sehens bei der ersten Generation das Hören. Jetzt kommt es darauf an, Gottes Wort zu hören und dem zu glauben. Das Hören auf die Berichte derer, die das gesehen haben. Die 4 Evangelien sind praktisch Augenzeugen für das Leben Jesu. Die haben es gesehen und wir hören oder wir lesen und glauben das. Aber das, was wir hören, ist genau dasselbe, was jene Menschen damals gesehen haben, die großen Taten Gottes. Dieses Wort Jesu ist also gleichzeitig nicht sehen und doch glauben ein Auftrag für den Thomas und alle Augenzeugen. Ihr habt gesehen und geglaubt, jetzt sollt ihr Menschen zum Glauben führen, ohne dass die sehen. Und die Jünger nehmen den Auftrag an und berichten über all, was sie mit Jesus erlebt haben und was Jesus sie gelehrt hat. Das könnt ihr auch in der Apostelgeschichte nachlesen. Und zu ihrer großen Freude haben ihnen vielen geglaubt, viele haben sich bekehrt, bis zum heutigen Tag. Wir sehen nicht mehr, wir haben Jesus nicht mehr unter uns. Wir hören oder wir lesen und wir glauben. Immer wieder berufen sich allerdings die Apostel darauf, dass sie Augenzeugen waren. Sie sagen das ganz bewusst. Wir haben gesehen und daraufhin geglaubt. Und jetzt bitten wir euch, unseren Bericht zu hören und zu glauben. Also wenn der Glaube ohne Beweise allein der richtige Glaube wäre, dann hätte sich Jesus nach seiner Auferstehung kein einziges Mal zeigen dürfen. Aber Jesus tat ja genau das Gegenteil. Er hat sich so oft wie möglich gezeigt. Der Maria Magdalena, die ihn für einen Gärtner gehalten hat, den Emmausjüngern, dem Thomas, dem Simon Petrus ist er extra noch begegnet. Paulus nennt die Zahl von 500 Zeugen, denen der Auferstandene begegnet war. 1. Korinther 15, 6 bis 7. Danach, im Zusammenhang geht es um die Auferstehung, ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber auch schon entschlafen sind. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Jesus liefert also seinen Jüngern tatsächlich den Beweis, er ist auferstanden. Die Auferstehung war also nicht ein Wunschtraum, eine Einbildung, sie war eine Tatsache. Am Anfang des Glaubens stehen historische Tatsachen, die von vielen Menschen miterlebt wurden. Und aufgrund dieser Tatsachen entsteht der Glaube. Und diese Fakten, diese Tatsachen dürfen wir uns niemals abmarkten lassen, auch nicht von der historisch-kritischen Theologie. Und entsprechend haben die Apostel auch gepredigt. Die haben nicht gesagt, was ich heute sagen muss, Jesus ist auferstanden, das glaube ich, sondern die haben gesagt, Jesus ist auferstanden, dafür sind wir Zeugen. Das Sehen wird aber, wie gesagt, nicht ersatzlos gestrichen, sondern ersetzt durch das Hören, durch das Lesen auf die, die gesehen haben. Und wir haben ihre Berichte, können sie hören und lesen. Nochmal anders ausgedrückt, Jesus ist einmal aus dem Grab gestiegen. Er lässt sich jetzt nicht ein zweites Mal zu beerdigen, nur um den Sieg über den Tod nochmals zu demonstrieren. Gottes große Heilstatsachen sind einmalig im doppelten Sinn. Einmalig im Sinn, dass es nur ein einziges Mal geschehen ist, und einmalig im doppelten Sinn, dass es wunderbar ist, dass es geschehen ist. Ich darf also nicht sagen, Hauptsache ich bin Christ, und aber dann ist es eigentlich egal, ob Jesus überhaupt auf diese Welt kam. Ich bekomme seine Vergebung, dann ist es nebensächlich, ob er auf Golgatha gekreuzigt wurde. Hauptsache ich erfahre die Kraft seiner Auferstehung, dann ist es wurscht, ob er das Grab leer war oder nicht. Nein, das geht nicht. Ein Schweizer Pfarrer hat über die Auferstehung geschrieben, die müßige Frage, ob jenes Grab nun leer oder voll gewesen sei, diese Frage müssen die Gegner von Jesus erfunden haben, um die Jünger von der Hauptsache abzubringen, sie zu verwirren und mit ihrem Osterglauben ins Absurde zu treiben. Merkt ihr die Verführung? Es kommt eigentlich gar nicht mehr so sehr darauf an. Man soll sich doch nicht streiten, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Das ist doch völlig uninteressant. Hauptsache, du glaubst irgendwas. Ob Jesus tatsächlich auferstanden ist, ist ja dann gar nicht mehr so wichtig. Dazu sage ich ein klares Nein. Komplett falsch. Die Frage, ob Jesus auferstanden ist, ist nicht müßig. Sie ist, muss ich ein Fremdwort gebrauchen, sie ist essentiell. Mit ihr, ich habe es vorhin gesagt am Anfang, mit ihr steht und fällt der Glaube. Ohne Bethlehem, ohne Golgatha, ohne leeres Grab gibt es keine Wiedergeburt. Keine Vergebung, kein neues Leben. Nicht sehen und dennoch glauben. Gott lieben, auch wenn wir nichts von seiner Kraft spüren. Ihm vertrauen, auch wenn er einmal nicht so eingreift, wie wir es gern hätten. Ja, das gehört zu uns am Leben als Christ. Aber wir wollen ihm vertrauen, dass er unser Bestes vor Augen hat. Und wenn du Zweifel hast, dann steh zu den Zweifeln. Nicht täusche keinen Glauben vor, wo er gar nicht ist, sondern sag Jesus, Herr Jesus, ich habe Zweifel, ob das jetzt wirklich gut ist, was du da mit mir vorhast oder was du da zulässt, dass es mit mir geschieht. Und dir wird Jesus eine Antwort geben. Und das ist deshalb ganz wichtig, dass wir zu unseren Zweifeln und Nöten stehen dürfen bei Jesus. Jesus meiert uns nicht ab und macht uns nicht fertig, sondern Jesus geht auf uns ein und Jesus hat die Macht, unsere Zweifel zu beseitigen und unsere Anfechtungen wegzunehmen. Paulus sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Das ist genau das, was auch Jesus gesagt hat. Die nicht sehen, selig und doch glauben. Wir leben im Glauben und nicht, ich füge noch ein kleines Wörtchen dazu ein, und noch nicht im Schauen. Einmal werden wir ja auch Jesus von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Und darauf freuen wir uns doch sicher alle mit großer Freude. Ein Mann liebt seine Frau, sagt er wenigstens. Kein Problem, wenn sie strahlend schön und kerngesund ist und ihm jeden Wunsch von den Augen abliest. Aber wird er auch noch die Treue halten, wenn sie krank und schwach ist, wenn ihre frühere Schönheit Vergangenheit ist? Erst dann hat die Liebe die Feuerprobe bestanden. Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich, auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Shalom Aljechem, der Friede sei mit euch. Amen. Wir wollen nun zusammen beten und stehen dazu auf. Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und bist in diese Welt gekommen und bist den untersten, den niedrigsten Weg der Knechtschaft gegangen. Jesus, du hast vieles auf dich genommen, weil du uns liebst. Du hast dich anspucken lassen, verhöhnen lassen, du hast dich geißeln lassen, ja, du hast dich kreuzigen lassen aus Liebe zu uns. Und schenkst doch, dass wir dieser Liebe nicht gleichgültig gegenüberstehen, sondern dass wir diese Liebe auch immer wieder bedenken und beachten und dass wir eben auch dich lieben, dass wir dich lieben wollen, weil du uns zuerst geliebt hast. Und du hast am Kreuz ein für alle Mal uns deine Liebe bewiesen. Du bist aber nicht im Grab geblieben, sondern du bist auferstanden, du lebst, du hast Sünde, Hölle, Tod und Teufel besiegt mit der Auferstehung. Und darum dürfen wir an diesem Sieg teilhaben und darüber freuen wir uns. Und Herr, schenkst doch, dass diese Osterfreude auch immer wieder unser Leben bestimmt. Und auch wenn Trauer und Leid und Not und Pein und Elend kommen, schenkst doch, dass wir immer wieder an die Osterfreude denken, egal was an Schlimmes passiert. Wir wissen, wir sind in deiner Hand und am Ende steht die Herrlichkeit bei dir. Und Herr Jesus, so geh mit uns jetzt auch in den Alltag, diese Woche, da wo du uns hingestellt hast, schenkst, dass wir ein Zeugnis sind durch unseren Lebenswandel, aber auch durch das, was wir sagen, dass die Menschen uns abmerken, dass wir dir gehören und dass sie vielleicht auch ins Nachdenken und Nachfragen kommen. Jesus Christus, du kannst schenken, uns gute Begegnungen schenken und gute Worte, dass wir auch auf andere einwirken, dass sie dich erkennen und zum Glauben an dich kommen. Und Jesus Christus, ich bitte dich aber auch für die Gemeinde Riedlingen, segne sie bei allen Dingen, die auf sie einstürmen und setze sie zum Segen auch hier am Ort. Darum bitte ich dich. Amen.
Dann beten wir gemeinsam das Vaterunser und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.